Hallo, hier ist Jörg Biesler von Der Rest ist Geschichte. Bevor hier die nächste Folge zu hören ist, noch ein Hinweis. Wir gehen auf Tour mit Der Rest ist Geschichte. Man kann uns also live erleben auf der Bühne. Und zwar zum Beispiel am 11. Oktober beim Beats and Bones Festival in Berlin im Museum für Naturkunde. Am 29. Oktober im Haus der Geschichte in Bonn. Und am 16. November bei uns zu Hause in Köln beim Deutschlandfunk. Beim Funkhausfest. Alle Informationen gibt's natürlich bei uns in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der neuesten Folge.
Es gibt einen wunderbaren Fernsehclip aus der Tagesschau damals.
Schneestürme, Überschwemmungen, Dürrekatastrophen. Nicht nur das Wetter, sondern das gesamte Klima scheint in Unordnung geraten.
1979 in Genf, die First World Climate Conference. Das war ein Gipfel, wo in erster Linie Fachleute aus Wirtschaft und Wissenschaft, aber schon auch mit Politik zusammensaßen.
Vor allem das Abholzen tropischer Wälder, wie zurzeit in Brasilien, kann Auswirkungen auf das gesamte Weltklima haben. Der wachsende Kohlendioxidgehalt der Luft führt zu einer unerwünschten Erwärmung der Atmosphäre.
Also die wussten schon alle sehr genau Bescheid.
Der Journalist Nick Reimer. Er hat die UN-Klimakonferenzen der letzten Jahrzehnte besucht und sagt, was auf die Menschheit zukommt, wenn die Durchschnittstemperatur weiter steigt, das wissen wir seit langem. Jetzt ist es ja auch fühlbar. Durch Starkregen, Hitze, Dürre und Sturm. Wenn wir das aber schon so lange wissen, warum haben wir es eigentlich nicht geschafft, was dran zu ändern? Welche Fehler haben wir gemacht und welche Widerstände gab und gibt es beim Klimaschutz? Das ist das Thema dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Jörg Biesler.
Mein kleiner Sohn hat bereits festgestellt, dass wenn es regnet, Bielefeld ist. Genau, wir haben auch so Kinderbücher, die sind auf den ersten Seiten, bevor die Geschichte beginnt, so Regentropfen. Mhm. Zeigt er mit dem Finger da drauf und sagt, Bielefeld.
Also durchaus auch schon eine Verbindung zu Wetter und Klima.
Also die Hauptidentität in Bielefeld ist, es regnet und bei dem Kleinen funktioniert das voll. Der ärgert sich nämlich auch, wenn es dauernd regnet und man nicht draußen rumlaufen und Fußball spielen kann.
Franz Maulshagen ist das, Klimahistoriker. Richtig, an der Uni Bielefeld.
Der moderne Klimabegriff entsteht eigentlich erst im Laufe des 18. Jahrhunderts. Und er kommt aus der ersten Diskussion oder Debatte über anthropogenen Klimawandel, der im Zusammenhang mit dem europäischen transatlantischen Kolonialismus steht. Also mit der Entdeckung Amerikas, der Entstehung spanischer zuerst und portugiesischer Kolonien, vor allem in Mittel- und Südamerika und dann auch der britischen, französischen Nordamerika und all dieser verschiedenen kolonialen Mächte auch in der Karibik. Was nämlich diese Kolonialisten bewegt hat, war, warum das Klima in gleichen Breitengraden so anders ist im Vergleich zu Europa. Also Paris zum Beispiel im Winter sehr viel milder als das Klima in Montreal, also in Quebec generell.
Obwohl die ungefähr auf der gleichen Höhe liegen.
Genau, ungefähr die gleiche Höhe. Wir würden ja auch nicht denken, wenn wir an die kalten Winter in New York denken, dass New York ungefähr auf demselben Breitengrad wie Neapel liegt, ja. Das sind vergleichbare Breitengrade. Also warum ist das eigentlich so? Und wie kann man die Winter abmildern? Und die Kolonialisten hatten eine sehr aufklärerische Vorstellung, nämlich die der Verbesserung der Natur oder auch der Zivilisierung der Natur quasi als eine Art Schöpfungsauftrag. Und die Methode, die für das Klima aus ihrer Sicht funktionierte, das war jedenfalls ein sehr weit verbreiteter Glaube, war die Entwaldung. Das ist insofern auch richtig, als tatsächlich durch Entwaldung Sonnenstrahlen natürlich sehr viel direkter auf die Erdoberfläche einstrahlen. Also auch auf die Haut, wenn wir sozusagen auf dieser Oberfläche herumlaufen. Gefühlt wird es dann wärmer, wenn wir nicht unter Bäumen langlaufen, sondern direkt der Sonne ausgesetzt sind. Aber die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen wurden, dass sozusagen langfristig das Klima vor allem im Winter abgemildert werden konnte durch Entwaldung der großen Wälder in Nordamerika, diese Schlussfolgerung ist so natürlich nicht richtig. Das ist viel zu einfach. Und was man damals auch nicht verstanden hat, war der Einfluss der Bewaldung auf der Welt auf den Kohlenstoffkreislauf. Natürlich sind Wälder Kohlenstoffsenken. Sie nehmen Kohlenstoff auf, heißt das, aus der Atmosphäre. Das brauchen sie für Photosynthese. Und dadurch ist tatsächlich ein Zusammenhang zwischen Kohlenstoff, Kohlendioxid in der Atmosphäre und Klima gegeben. Aber das ist in der zeitgenössischen Debatte nicht verbreitet gewesen.
Das Klima örtlich besser machen, das war ein Plan der Kolonialmächte. Wenn man den Wald abholzt, dann ist es zum Beispiel in New York nicht mehr so kalt im Winter. Ist doch schön. So hat man damals gedacht. Mehr Neapel als New York sozusagen. Aber das Phänomen, dass es in New York im Winter viel kälter ist als in Neapel, das hat auch die Wissenschaft früh interessiert. Zum Beispiel Alexander von Humboldt.
Warum Humboldt so wichtig ist? Humboldt wird manchmal missverstanden als jemand, der mit seinen Isothermen quasi Messungen angestoßen hat. Isothermen sind Linien gleicher Temperatur, basiert auf Messungen über die Welt verteilt. Und was man da feststellt, ist, dass in gleichen Breitengraden unterschiedliche Temperaturen herrschen. Ganz wichtig. Das heißt, es gibt andere Klimafaktoren als die Sonneneinstrahlung, die die Temperatur beeinflussen. Das war vorher im Wesentlichen bekannt, aber Humboldt hat eigentlich den Messnachweis dafür erbracht, dass man damit eine Frage stellen muss.
Alexander von Humboldt, Naturforscher und Kosmopolit, geboren 1769, also mitten in der Aufklärung. Sein Erbe gibt er für die Wissenschaft aus, auch für eigene Forschungsreisen. Die wichtigste davon, die führt ihn von 1799 bis 1804 nach Südamerika. Sie gilt als zweite wissenschaftliche Entdeckung des Kontinents.
Und das, was immer wieder vergessen wird und übersehen wird bei dieser Art von Vorgehen, ist, dass es Humboldt eben nicht um Messungen als Ziel ging, sondern als Ausgangspunkt für eine Fragestellung. Also nicht um eine reine Klimabeschreibung, sondern um den Beginn einer kausalen Klimatologie. Also warum ist das Klima so, wie es ist, weltweit, verteilt, räumlich? Und warum ändert es sich mit bestimmten Eigenschaften über die Zeit? Wenn es sich verändert, zum Beispiel großskalig in langen Zeiträumen oder kurzerskalig in kürzeren Zeiträumen auf einer Skala von Jahrzehnten, Jahrhunderten. Aber ich meine, das Klima schwankt ja auch zyklisch von Tag zu Tag und von Jahreszeit zu Jahreszeit. Das darf man nicht vergessen. Also diese Dinge zu fragen und das zum Ausgangspunkt zu nehmen, das ist die Kunst Humboldts. Die Physik mit der positivistischen Messung zusammenzubringen und das immer zusammenzudenken, das ist die große Erfindung Alexander von Humboldts.
Kann man fast sagen, wenn ich Ihnen zuhöre, Humboldt hat Wetter und Klima unterschieden. Also er hat nicht gedacht irgendwie, ja, das ist jetzt hier gerade so, wie es ist, sondern es gibt einen globalen Zusammenhang. Es gibt auch Grundlagen dafür, Mechanismen, könnte man sagen, die kann ich messen, das kann ich systematisieren und dann verstehe ich was davon.
Auf jeden Fall. Weil ich meine, Humboldt war so universal naturwissenschaftlich interessiert, wie man ja schon an dem ambitionierten Titel und tatsächlich auch ambitionierten Alterswerk Kosmos sieht. Also es ist wirklich eine Kosmologie, eine wissenschaftliche Kosmologie auf dem Stand der Zeit, die er angestrebt hat. Und das heißt, er war sich der unterschiedlichen Zeitskalen sehr bewusst. Und das ist natürlich entscheidend zum Beispiel für die Unterscheidung von Wetter und Klima. Wir reden beim Wetter über die kurzfristigen Änderungen und beim Klima doch über die längerfristigen.
1844 beschreibt Alexander von Humboldt erstmals den Zusammenhang von menschlichem Handeln und Klimaveränderung. Der Mensch, schreibt er, nehme Einfluss durch Fällen der Wälder, durch Veränderung in der Verteilung der Gewässer und durch die Entwicklung großer Dampf- und Gasmassen an den Mittelpunkten der Industrie.
Humboldt nennt im Kosmos in seiner Klimadefinition im Grunde genommen schon alle Faktoren, die kausal zusammenspielen, die wir heute auch in der Klimamodellierung über Rückkopplung miteinander verbinden. Also die Welt der Pflanzen und der Tiere, die Biosphäre. Humboldt nennt das nicht Biosphäre, das ist ein späterer Begriff, der erst im 20. Jahrhundert richtig geläufig wird. Bekannt war bereits der Begriff der Atmosphäre, also die chemische Zusammensetzung der Luft, dass das einen Einfluss hat, wusste Humboldt schon, obwohl der Treibhauseffekt, weder der natürliche noch der menschlich verstärkte, für ihn noch nicht bekannt war. Das kam eigentlich erst später. Aber er ahnte bereits, dass die chemische Komposition der Atmosphäre einen Einfluss auf die Rückstrahlungseigenschaften der Atmosphäre hat. Und dann natürlich die Land-Ozean-Verteilung auf der Welt, die ja mit großen Unterschieden behaftet ist. Mal grundsätzlich 70% der Erdoberfläche sind Ozeane, nur 30% Landmassen. Die meisten dieser Landmassen sind auf der Nordhalbkugel, was eigentlich der wichtigste Schlüssel für das Verständnis des Unterschieds zwischen Südhalbkugel- und Nordhalbkugelklima ist. ja, und auch der Luftströmung, des Austausches, Wärmeaustausches, der zwischen Ozeanen und Atmosphäre stattfindet. Humboldt hat sich für all das bereits interessiert und hat diese Faktoren zusammengedacht. Er hatte nicht die empirischen Informationen, um die Schlussfolgerungen zu ziehen, die wir heute ziehen können. Aber so systemisch zu denken, das sehe ich vor Humboldt nicht.
Hat er denn geglaubt, Humboldt, dass der Mensch das Klima tatsächlich verändern kann? Jetzt erstmal egal, ob zum Positiven oder zum Negativen.
Ich finde das nicht so eindeutig, denn Humboldt und seine Freunde in Frankreich und auch in Dänemark, also die Begründer der Klimatologie, Arago in Frankreich und de Schau in Dänemark, waren eigentlich skeptisch gegenüber dieser Idee der Kolonialisten, dass man das Klima durch Entwaldung beeinflussen kann. Lokal ja, da war Humboldt auf der Seite derer, die gesagt haben, ja, Entwaldung kann zu einer Veränderung des Klimas führen. Wie gesagt, nur lokal, aber globale Veränderungen, da waren sie sehr skeptisch.
Die Forschung steckt damals noch in den Kinderschuhen, aber sie macht Fortschritte. Und es entsteht allmählich eine Diskussion der Wissenschaftler über das Klima und seine Beeinflussung.
Humboldt bezieht sich auf Fourier sogar, wenn ich mich richtig erinnere, in Kosmos oder zumindest in anderen Schriften.
Joseph Fourier ist zwar auch gereist mit Napoleon nach Ägypten, seine wichtigsten Entdeckungen aber macht der französische Physiker im Labor. Er untersucht die Ausbreitung von Wärme und kommt zum Schluss, dass es auf der Erde eigentlich viel kälter sein müsste, als es ist. Die Wärme des Sonnenlichts allein, die reicht für die tatsächlichen Temperaturen gar nicht aus. 1824 entdeckt Fourier, es ist der Treibhauseffekt der Atmosphäre, durch den die Temperatur steigt.
So steigt die Temperatur durch das Dazwischentreten der Atmosphäre, weil die Wärme in Form von Licht ungehindert in die Luft eindringt, aber dann daran gehindert wird, wieder zurückzukehren, nachdem sie in Wärme umgewandelt wurde.
Fourier ist natürlich ganz wichtig, aber natürlich nur der Anfang vom Verständnis der Wirkungsweise von Treibhausgasen und anderer Gase in der Atmosphäre. Es gibt ja auch das Umgekehrte, also die Sulfaterosole oder andere Aerosole, Schwermetallen, die ebenfalls eine Folge von Emissionen sind, die blockieren ja auch das Sonnenlicht, ne? Also das ist dann quasi die gegenteilige Wirkung, die das hat. Die haben eine abkühlende Wirkung. Also dieses Verhältnis und diese Mischweisen, die Unterscheidung verschiedener Stoffe und ihrer Wirkung, das bleibt auch nach Fourier natürlich ein großes Thema und ist zum Teil heute noch Gegenstand von Forschungen über Dinge, die wir nicht so genau wissen. Bei CO2 ist es völlig klar, aber es gibt bei anderen Stoffen, wo noch Forschungsbedarf besteht.
In puncto CO2, also Kohlendioxid, gibt es 1856 bahnbrechende Entdeckungen. Die amerikanische Forscherin Eunice Newton Foote untersucht das Verhalten unterschiedlicher Gase. Sie füllt mehrere Glaszylinder und beobachtet, was passiert, wenn sie die ins Sonnenlicht stellt. Ergebnis? Je nach Gas im Innern erwärmen sich die Zylinder unterschiedlich stark. Und am wärmsten wird der mit CO2 und Wasserdampf gefüllte Zylinder. Das ist eine revolutionäre Entdeckung. Es gibt also ein Zusammenhang von CO2-Konzentration in der Atmosphäre und den globalen Temperaturen. Die Erkenntnis einer Frau. Mitte des 19. Jahrhunderts keine Selbstverständlichkeit.
Nein, ist es nicht. Es ist eine totale Ausnahme in der gesamten Geschichte der Klimatologie, aber überhaupt in dieser Wissenschaftsgeschichte des, sagen wir, des 19. und auch noch des frühen 20. Jahrhunderts sind Frauen leider immer noch eine Ausnahme. Das hat auch damit zu tun, dass Frauen immer noch unterprivilegiert sind beim Zugang zum Studium, schlicht und einfach an Universitäten. Es gibt Universitäten überall, aber es gibt quasi nur Männer als Studierende. Nicht völlig ausschließlich, aber doch weit überwiegend.
Eunice Newton Foote will das nicht hinnehmen. Schon in der Schulzeit interessierte sie sich für Naturwissenschaften. Später experimentiert sie gemeinsam mit ihrem Mann und meldet mehrere Patente an. Mit ihrer Forschung zum CO2 findet sie die ganz große Bühne. Die Ergebnisse werden auf der Jahrestagung der American Association of the Advancement of Science vorgestellt. Allerdings, ein Mann trägt sie vor. Und nach der Tagung gehen Foots Erkenntnisse verloren. Erst 2010 werden sie publiziert. Im 19. Jahrhundert beginnt auch die Erforschung der Klimageschichte. Auf der Erde stellen Forscherinnen und Forscher fest, war es offenbar zu unterschiedlichen Zeiten sehr unterschiedlich warm. 1881 beginnen systematische Wetteraufzeichnungen in Deutschland. Da ist die Industrialisierung schon weit fortgeschritten. Und es wird klar, dass die Verbrennung zuerst von Kohle, dann auch von Öl und Gas Einfluss hat aufs Klima. Das CO2 sorgt für Erwärmung.
Und das Interessante ist, dass sich eigentlich die Debatte noch nicht sofort dreht. Also in dem Sinne nicht dreht, dass sozusagen das als eine Bedrohung empfunden wird. Sondern eigentlich setzt sich der Diskurs, dass hier ja vielleicht auch was passiert, was für den menschlichen Nutzen ist, der setzt sich fort. Und zwar vor dem Hintergrund der Eiszeitendebatte. Die große klimageschichtliche Entdeckung oder erdgeschichtliche Entdeckung, sagen wir mal so, im 19. Jahrhundert ist ja die Entdeckung der Eiszeiten in den 1830er, 40er Jahren. Und gut, die Theorie hat eine gewisse Zeit gebraucht, sich durchzusetzen. Nicht ganz so lange wie die Evolutionstheorie von Darwin, aber doch einige Zeit, um wirklich alle davon zu überzeugen. Und vor allem die Einsicht, dass das ja während des Pleistozäns, also in den letzten 2,4 Millionen Jahren etwa, zyklische Abfolgen von Eiszeiten und Zwischeneiszeiten, also kälteren und weniger kalten Perioden sind. Wir leben gerade in einer weniger kalten Periode, dem Holozän, in den letzten 11.700 Jahren. Diese Einsicht kommt ja relativ spät. Und das heißt, man weiß eigentlich in dem Augenblick, wo die da ist, so um 1900 herum spätestens, dass die Eiszeiten auch wiederkommen, normalerweise bei einem natürlichen Verlauf. Und noch Stuart Callender in den 1930er Jahren berechnet relativ genau, wie viel sich die Temperatur verändert bei Fortsetzung der Emissionen und aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen, für die er Daten hatte. Ja, da macht er so modellhafte, simple Projektionen, relativ simple Projektionen verglichen mit dem, was heute in Klimamodellen passiert. Kalkuliert das aber relativ präzise, aber ist überhaupt nicht klar, dass das sozusagen was Negatives sein könnte für ihn. Er denkt noch, das geschieht in einem Rahmen, der nicht bedrohlich ist, und es könnte ja auch vorteilhaft sein, dass man damit die nächste Eiszeit aufhält.
Im Jahr 1979, mit dem wir diese Folge begonnen haben, sieht das ganz anders aus.
Völliges Verschwinden des arktischen Meereises würde zu einer Verlagerung der Klimagürtel der Nordhalbkugel um etwa 500, 800 Kilometer nach Norden führen. Eine der wichtigsten Folgen wäre ein wesentlich trockeneres Klima im ganzen Mittelmeergürtel, das randlich auch auf das südliche Mitteleuropa übergreifen würde. Die Folgen, die für Wasserversorgung und Ernte dann eintreten würden, sind in der Tat unübersehbar.
Davor warnt der Forscher Hermann Flohn bei der ersten Klimakonferenz der Vereinten Nationen 1979. Und das ist nicht das erste Mal. Schon 1941 hat Hermann Flohn gewarnt vor den Folgen menschlichen Handelns für das Klima.
Mit einem Fortschreiten dieser sehr langsamen Erhöhung der Temperatur muss gerechnet werden. Damit wird aber die Tätigkeit des Menschen zur Ursache einer erdumspannenden Klimaänderung, deren zukünftige Bedeutung niemand ahnen kann.
Die Diskussion, die wird dann sehr stark in den 1950er Jahren. Also in dem Augenblick, wo sich erdsystemische, also geologisch-geografische Expertisen formen, die Umweltfolgen überhaupt von menschlichen Aktivitäten stärker beleuchten, als das davor der Fall ist. The Earth as Changed by Human Action ist eine große Publikation in den Mitte der 50er Jahre ungefähr, zurückgehend auf große Konferenzen, Konsortia von Wissenschaftlern, die sich mit den anthropogenen Folgen menschlichen Handelns in der Industrialisierung beschäftigen. Und die warnen auch vor dem Klimawandel unter anderem.
Wird das denn gesellschaftlich diskutiert oder politisch auch wahrgenommen? Die 50er sind ja eigentlich eher eine Zeit des ja fast grenzenlosen Wachstums.
Es wird auch gesellschaftlich politisch diskutiert, aber eher von kleineren Interessengruppen und nicht unbedingt angestoßen von der Wissenschaft. Also jedenfalls ist das meine Wahrnehmung. Die ist sicherlich sehr ausschnitthaft, aber mal so auf meiner Wahrnehmung beruhend würde ich sagen, dass es unerwünschte Folgen der Erwärmung zum Beispiel am Beginn des 20. Jahrhunderts gibt, wird in den 1920er und 30er Jahren zum Beispiel in der Versicherungswirtschaft diskutiert. Zum Beispiel in der landwirtschaftlichen Hagelversicherung gibt es eine Sorge aufgrund von einer Abfolge von ungewöhnlich starken und zerstörerischen Hagelschlägen im Alpenraum. Wird darüber diskutiert, ob die Erwärmung, die im 20. Jahrhundert am Beginn ja schon messbar war. Es gab ja schon die Reihen der Meteorologischen Weltorganisation, auf die man sich auch bezog in dieser Zeit. Also die Versicherungswirtschaft bezog sich darauf. Und die hatte die Sorge, der Trend geht weiter. Unser ganzes Geschäft, Unser Geschäftsmodell kann so nicht mehr funktionieren, wenn wir so viele, so große Schadensereignisse haben.
Schäden durch die Erderwärmung und deren Kosten erklären sich leichter als Messwerte und Hochrechnungen. Trotzdem ist natürlich wissenschaftliche Forschung nötig, um abschätzen zu können, welche Risiken es gibt und wie sie sich reduzieren lassen. Zum Beispiel zur Frage, wie sich der CO2-Gehalt eigentlich entwickelt. 1958 macht der Forscher Charles David Keeling Testreihen zur CO2-Konzentration in der Atmosphäre.
Was damit gelöst wurde, war die Frage, wie das CO2 oder ob es überhaupt in einer signifikanten Art und Weise in der Atmosphäre akkumuliert. Das war ein bisschen unsicher immer noch, weil nicht klar war, wie viel von dem Kohlenstoff wiederum von den Ozeanen aufgenommen wird.
Seine Messungen macht Keeling in einem Observatorium auf dem Vulkan Mauna Loa auf Hawaii.
Also dahinter steckt große Politik. Das klingt jetzt komisch, aber das ist so. Weil Keeling ist ja eigentlich nur ein Doktorand an der Scripps Institution. Aber die wird von einem wissenschaftlichen Boss hoch drei geleitet. Roger Revell oder wie die Amerikaner wahrscheinlich sagen würden, Roger Revell. Und der hat tatsächlich wichtige Aufsätze geschrieben in den 50er Jahren, programmatische Aufsätze zu dem Experiment, das Menschen gerade mit dem Klima führen, ist bereits sehr warnend in diesem Aufsatz.
Also der nennt das ein Experiment. Was wir tun hier, sozusagen den Energieverbrauch, die CO2-Emissionen, wir wissen nicht, worauf es hinausläuft, aber es ist ein Experiment, es kann auch schlecht ausgehen. Das weiß er schon.
Genau, das weiß er schon. Und er sagt, es ist ein Experiment, das wir nicht wiederholen können. Ist ja offensichtlich. Ne?
Also Zutaten sind nur einmal vorhanden.
Genau, die Zutaten sind einmal vorhanden. Aber wir machen hier ein Experiment und dieses Experiment ist gefährlich. Und Roger Revell wird unter anderem vom Militär gefördert. Der ist ein Ozeanologe vor allem und kennt sich also auch mit dem Austausch Ozean-Atmosphäre aus und hat also dort auch seine Fragestellungen. Was der unter anderem macht, ist, so wie viele Institutionen in dieser Zeit, alle möglichen Untersuchungen über die Folgen von Atomversuchen. Ja, die ja die Amerikaner damals noch überirdisch in den Atollen, in den Ozeanen, im Pazifik durchführen zum Beispiel, ja. Und die Klimaforschung, die geologische Forschung, die man sozusagen um diese Forschungsförderung des militärischen Interesses an dieser Forschung herum baut, davon profitiert unter anderem auch die Klimaforschung. Und 1957 wird das internationale geophysikalische Jahr ausgerufen, wo tatsächlich eine Menge Staaten, einschließlich der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, vereinbaren, dass sie Daten sammeln und was sie an Daten haben, austauschen, also geophysikalische Daten austauschen, um ihr Wissen über die Erde und über natürliche Prozesse zu verbessern. Das hat unter anderem auch wieder militärische Gründe, das Verständnis dessen verbessern, wie man Kontinentalraketen über weite Strecken ans Ziel bringt. Aber das ist nur einer von den Interessenaspekten, ja? Also die wissenschaftlichen Interessen werden zumindest offiziell in den Vordergrund gerückt. Diese Kollaboration zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion ist bis dahin einzigartig. Das wäre in Stalins Zeiten nicht möglich gewesen. Der stirbt aber 1953. Und sozusagen in diesem Zusammenhang, und jetzt kommt Keeling, gibt es eine Förderung für die Einrichtung neuer Messstationen, um geophysikalische Daten zu erheben. Und davon profitiert Keeling direkt. Dann wird auf Mauna Loa diese Messstation errichtet, die eigentlich am Beginn auch direkt verknüpft ist mit einer militärischen Einrichtung der amerikanischen Armee.
Und auf diesem Vulkan auf Hawaii, da misst er jetzt den CO2-Gehalt und kann diese berühmte Keeling-Kurve herstellen. Wie haben die Forscher die denn dann benutzt? Wofür war die wichtig?
Das ist der Nachweis dafür, dass sich CO2 in der Atmosphäre anreichert. Und zwar in beträchtlichem Maße und schon weniger als 10 Jahre danach ist das tatsächlich eine Botschaft mit politischem Wert und Gehalt. Nicht nur Wissenschaftler rezipieren das, aber natürlich vor allem Wissenschaftler und sogar das wissenschaftliche Gremium des amerikanischen Präsidenten, das schon in Zeiten Eisenhowers, glaube ich, direkt um den amerikanischen Präsidenten herum sich bildet. Dieses wissenschaftliche Gremium drängt offenbar Präsident Johnson 1965, den Nachfolger von Kennedy, dazu, tatsächlich in seiner Message to Congress, in einer von vielen Messages to Congress, sozusagen das Klimaproblem anzusprechen. und im Anschluss an diese Message, die der amerikanische Präsident an den Kongress macht, über den Erhalt der Schönheit der amerikanischen Natur. Das ist der Titel dieser Botschaft. Und dann werden alle möglichen Umweltprobleme darunter genannt. Also der warnt eben vor dem Klimawandel bereits. Und das sind nur negative Folgen. Also er ist nicht irgendwie davon die Rede. Es könnte ja auch Gutes für sich haben. Das ist weg vom Tisch. In dieser Botschaft zumindest. Und das Presidential Scientific Advisory Committee, also dieses Beratergremium von Wissenschaftlern, die verknüpfen dann kurze Zeit später damit einen wissenschaftlichen Bericht, der in dieselbe Richtung geht. Und dann gibt es in den 60er Jahren noch verschiedene wissenschaftliche Berichte, auch der amerikanischen Akademie, unabhängige Berichte, die sich mit demselben Problem befassen. Und das gehört in den Rahmen dieser Vorgeschichte des Berichts des Club of Rome.
Der Club of Rome. Gegründet 1968. Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen arbeiten an Prognosen zur Zukunft der Menschheit. Zuerst müssen sie natürlich herausfinden, was die großen Fragen der Zukunft sein könnten, wo Risiken liegen und Chancen. 1972 veröffentlicht der Club of Rome seinen ersten Bericht. Die Grenzen des Wachstums, heißt er. Ein Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Es geht darum, was passiert, wenn die Menschheit so weitermacht wie bisher? Was mit Klima und Umwelt passiert, wenn der Verbrauch von natürlichen Ressourcen weiter steigt und damit die Umweltverschmutzung? Und wenn immer mehr Menschen auf und von der Erde leben? Das Ergebnis ist erschreckend. Die Fachleute rechnen mit Klimaveränderungen, Umweltkatastrophen, steigenden Meeresspiegeln und einem Kollaps der Wirtschaft. Um das zu verhindern, fordern sie eine Wende. Die Menschheit müsse ein Gleichgewicht herstellen, wirtschaftlich und ökologisch, also nur so viel Rohstoffe verbrauchen, wie in der gleichen Zeit nachwachsen. 1988 gründet das Umweltprogramm der Vereinten Nationen zusammen mit der Weltorganisation für Meteorologie das IPCC, das Intergovernmental Panel on Climate Change. Dieses Expertengremium veröffentlicht alle 6 Jahre einen Sachstandsbericht zur Lage des Klimas, mit konkreten Handlungsvorschlägen für die Politik. Im 4. Sachstandsbericht 2007 steht unwiderlegbar fest, worüber vorher noch diskutiert wurde. Der Klimawandel ist Realität und er ist menschengemacht. Die Wissenschaft also hat geforscht, berechnet, beobachtet, gemessen und immer wieder gewarnt, und das schon seit dem 19. Jahrhundert. Aber passiert ist dann doch eher wenig.
Verbrennbar bis zum letzten Hauch und bleifrei ist es dabei auch.
Die Industrie verdient gut am Verbrennen von Kohle, Öl und Gas, und entsprechend groß ist ihr Interesse, dass das auch so bleibt. Und deshalb hat Erdöl eine finanzstarke Lobby. Konzerne wie BP, Chevron und Exxon schließen sich 1989 zusammen zur Lobbyorganisation Global Climate Coalition. Bis 2002 sät die Zweifel am menschengemachten Klimawandel. Zum Beispiel finanziert sie Wissenschaftler, die abweichende Meinungen veröffentlichen, und schult sie für Auftritte in den Medien. BP hat bis heute auf seiner Website einen Rechner, mit dem man den eigenen CO2-Fußabdruck bestimmen kann. Zugleich wird angeboten, die Emissionen auszugleichen. Die Verantwortung also wandert so von den Konzernen und der Politik zu jedem Einzelnen. Und ein Jahr Autofahren, 20.000 Kilometer, das kann man laut Rechner ausgleichen, wenn man 69,14 Euro bezahlt. Klimaschutz wird so zum Schnäppchen. Da muss man ja nichts ändern.
Das ist ja eine gängige Praxis, dass die Konzerne sich grün anstreichen, Greenwashing betreiben und tatsächlich ihren Profit nutzen, um da ganze Kampagnen zu basteln, aber in Klimaschutz selbst so gut wie nichts investieren.
Nick Reimer ist das nochmal, der Journalist, der jahrelang auf allen Klimakonferenzen der Vereinten Nationen war, zum Beispiel bei der von 1995.
Da war ich dabei als Reporter. Allerdings hat mir mein Redaktionsleiter damals den Begriff Kohlendioxid aus dem Text rausgestrichen, weil er sagte, das ist ein Technikus-Terminus, wir sind ja nicht im Chemieunterricht, das schreiben wir nicht.
Der Klimawandel, er ist eine Zumutung. Aber Realität. Wir müssen verstehen, was da passiert. komplizierte Zusammenhänge, nicht alle sind überschaubar. Und wir müssen schmerzhafte Entscheidungen treffen. Nicht alle wollen das. Eigentlich wäre es ja auch prima, wenn es einfach so weiterginge wie bislang. Geht's aber nicht. Immerhin, es tut sich ja auch was. Und das, obwohl es gar nicht so leicht ist, wegzukommen von Kohle, Öl und Gas. Die Politik muss dafür den Rahmen vorgeben. Sagen, was geht und was nicht. Das ist in einer freiheitlichen Gesellschaft nicht immer attraktiv. Was vor allem Robert Habeck gemerkt hat, als er die Wärmepumpe gegen die Gasheizung durchsetzen wollte. Nick Reimer erinnert sich noch gut daran, wie die Politik, die Regierungen überhaupt erst mit ins Boot gekommen sind. Das war in Rio 1992.
Der Meilenstein, das war der Erdengipfel 1992. Da haben sich zum ersten Mal auf hochrangiger Ebene alle Staatschefs der UNO zusammengefunden und haben Wissenschaft gehört und haben ein Urteil gefällt. Jawohl, unser Planet hat ein Problem. Wir haben erstens ein Problem mit der Wüstenbildung. Wir haben zweitens ein Problem mit der Artenvielfalt. Und wir haben drittens ein Problem mit dem Klima. Und auf diesen drei Verhandlungssträngen hat man dann sogenannte, ich würde es mal eine Grundcharta nennen, also Verträge geschlossen, die zum Ziel haben, Vertragsstaatenkonferenzen durchzuführen, um eine Lösung zu finden. Also sich sozusagen ein politisches Instrumentarium gegeben, um ab sofort das Problem, die einzelnen Problemstränge abzuarbeiten. Man musste Boris Jelzin und Co. schon ein bisschen tragen. Fidel Castro saß am Tisch, Helmut Kohl, der französische Präsident. Das waren jetzt alles keine wirklichen Umweltschützer. Aber damals galt es noch, Politik hört auf Wissenschaft. Und die Wissenschaft hatte entsprechende Ergebnisse vorgelegt. Und es war klar, jetzt muss was passieren. Und das passierte dann ja auch seit 1995 mit den Klimakonferenzen, die in Berlin starteten.
Die COP1, die Conference of the Parties, 1995 in Berlin. Die erste UN-Klimakonferenz. Damals Umweltministerin Angela Merkel.
Die Art und Weise, wie wir hier in Berlin miteinander reden, wie wir fähig sind, Probleme zu lösen, wird ein Symbol dafür sein, ob es gelingen kann, globale Probleme gemeinsam in Angriff zu nehmen oder nicht.
War da was von Aufbruch zu spüren in Berlin 95?
Naja, man war noch beim Beschnuppern. Also das war ja ein völlig neues Feld, eine völlig neue Form von Diplomatie. Man musste sich erst so ein bisschen reinarbeiten. So richtig das erste Mal ein Aha-Erlebnis gab es dann 97. Da hat der Konferenzpräsident, ein Japaner, einfach die Uhr angehalten und gesagt, die Konferenz ist erst zu Ende, wenn wir uns einigen. Und dann gab es quasi ein Dauerverhandeln so lange, bis, ja, man könnte sagen, die ersten eingeschlafen, umgefallen oder übermüdet waren. Und zum Schluss irgendwie alle gesagt haben, jawohl, wir machen mit, die Geburtsstunde des Kyoto-Protokolls.
Das Kyoto-Protokoll von 1997 macht aus den Absichten von Rio de Janeiro konkrete Politik. Erstmals werden Ziele festgelegt für die Reduktion der CO2-Emissionen in den Industrieländern.
Kyoto war tatsächlich insofern erfolgreich, dass die Industriestaaten sich bekannt haben und gesagt haben, jawohl, wir verursachen das Problem. Deshalb müssen wir jetzt anfangen, unsere Emissionen zu senken. Und zwar um 5,2% bis zum Jahr 2012. Das war sozusagen die Marge. Und das wurde dann unter den einzelnen Ländern aufgeteilt. Die Entwicklungsländer und Schwellenländer, die ja nichts zum Problem beigetragen haben, die wurden befreit von einer Reduktionspflicht.
Klingt ja nach einer fairen Verabredung.
Ja, es war leider eine Zeit, wo man noch nicht auf dem Schirm hatte, wie schnell und rasant Staaten wie Indonesien, Brasilien, China natürlich vor allen Dingen wachsen werden. Als dann das Kyoto-Protokoll endlich tatsächlich in Wirksamkeit trat, waren die Industriestraßen nur noch für ungefähr ein Drittel aller Emissionen verantwortlich. Und wenn man die jetzt um 5,2% senkt, auf der anderen Seite aber natürlich Staaten wie China oder Indien Wirtschaftswachstumsraten von 6-7% haben und das immer noch fossil befeuern, ja, dann kann man sich ausrechnen, dass natürlich das Senken der Emissionen in den Industrieländern für den Gesamteffekt gar nichts bringt.
2015 löst das Pariser Klimaabkommen das Kyoto-Protokoll ab. Erstmals schließt darin die Weltgemeinschaft einen völkerrechtlich bindenden Vertrag, um die Klimakrise einzudämmen.
Und jetzt müssen sie noch die Durchführungsbestimmungen schreiben. Und das fehlt für das Paris-Protokoll in Teilen immer noch. Und beim Kyoto-Protokoll hat es 5 Jahre gedauert, bis diese Details geklärt waren. Ein Beispiel. Damals gab es den Mechanismus des CDMs, Clean Development Mechanism. Die Überlegung ist, ein Land wie Deutschland könnte ja, um seine Emissionen zu reduzieren, das auch in Vietnam tun, indem man eben ein Klimaschutzprogramm in Vietnam umsetzt. Und jetzt sind deutsche Unternehmen wie RWE, Kohlekonzernen, nach Vietnam gegangen und haben dort einen Staudamm gebaut. Und das, was dieser Staudamm an CO2 eingespart hat, das konnten sie sich selber in Form von Zertifikaten, Emissionszertifikaten anrechnen. Jetzt musste aber geklärt werden, Moment mal, ist denn dieser Staudamm zusätzlich oder wird er sowieso gebaut? Denn CDM-Projekte müssen zusätzlich sein. Wird die lokale Bevölkerung durch diesen Staudamm vertrieben? Das waren alles Fragen, die im Nachgang nach dem Kyoto-Protokoll zu klären waren. Und genauso ähnlich ist es bei Paris. Diese einzelnen Dinge im Vertrag, die müssen eben auch durchdekliniert werden. Das muss eine Art Durchführungsbestimmung geben und die fehlt in Teil noch.
Immerhin hat man sich auf ein klares Ziel einigen können, also 2 bzw. 1,5 Grad.
Ja, Sie sehen mich zaudern. Ja, das stimmt, aber wir werden dieses Ziel nicht schaffen.
Das 1,5-Grad-Ziel, das wurde 2015 in Paris bei der Klimakonferenz beschlossen. Die Weltgemeinschaft war sich einig, die globale Erwärmung dauerhaft auf höchstens 2 Grad zu begrenzen. Das ist kein zufälliger Wert, sondern einer, der Kipppunkte vermeiden soll. Also irreversible Veränderungen, die sich selbst verstärken, wie das Auftauen der Permafrostböden. Denn dann, sagt die Wissenschaft, kann der Klimawandel nicht mehr gestoppt werden. Ende Dezember 2023 steht die Erderwärmung bei 1,26 Grad. "2025 findet in Brasilien die COP31 statt. Es ist mittlerweile klar, was gut wäre für die Menschheit. Aber es fehlt an beschlossenen Zielen und konkreten Maßnahmen. Das Ringen ist zäh, eben auch, weil viele verdienen am Geschäft mit fossilen Energien, an Abriss und Neubau statt Umbau und der Produktion immer neuer Dinge, von denen wir ja viele wirklich nicht brauchen. Ja, und dann sind wir ja da auch noch selbst. Also ihr und sie und ich. Wir sind ja auch ganz schön träge und mögen Veränderungen nicht, wenn sie bedeuten, dass es Komforteinbußen gibt. Und wir haben Angst davor, dass lebensnotwendige Dinge wie das Essen, der Strom und das Heizen teurer werden. Dabei, eigentlich müssten sie das. Und im besten Fall würde der Staat für einen Sozialausgleich sorgen.
One, fight, Fridays for Future.
Weil zu wenig passiert, gehen auf der ganzen Welt vor allem junge Menschen auf die Straße. Fridays for Future entsteht nach der Pariser Klimakonferenz 2015. Die Schwedin Greta Thunberg beginnt im August 2018 ihren Schulstreik. Ein Jahr später protestieren Millionen für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, vor allem Schülerinnen und Schüler. In der Folge kleben sich junge Leute auf Straßen und werfen Kartoffelpüree und Suppe auf Gemälde. Sie haben Angst und Wut. Und sie sind nicht die Ersten, die fordern, mehr zu tun.
Wenn der Frühling naht, wird er nun in den Vereinigten Staaten in immer größeren Gebieten nicht mehr von seinen Vorboten, den zurückkehrenden Vögeln, angekündigt. Wo einst am frühen Morgen der herrliche Gesang der Vögel erschallte, ist es merkwürdig still geworden.
Ein massenhaftes Artensterben beschreibt Rachel Carson 1962 in ihrem Buch Silent Spring. Mehr als 2 Millionen Mal wird das verkauft und es gilt heute als Ausgangspunkt einer globalen und breiten Umweltbewegung. In den 70ern gründen sich Greenpeace, der Bund für Umwelt und Naturschutz und die Grünen. Und auch in der DDR organisiert sich in den 80er Jahren die Umweltbewegung. Und es gibt auch Erfolge. Die Weltgemeinschaft reagiert 1987 mit einem Verbot der FCKW-Gase auf das wachsende Ozonloch. Viele Klimaschützer und Forscher nennen die Veränderungen seit einigen Jahren nicht mehr Klimawandel, sondern Klimakrise. Das ist ja ein Unterschied, ob man Klimawandel oder Klimakrise sagt. Aber durchgesetzt hat sich der Begriff nicht. Und in der Umstrittenheit der Begriffe zeigt sich die Umstrittenheit des Themas. Haben Sie Hoffnung?
Ich habe Wut. Und die treibt mich an. Und ja, ich bin ein hoffnungsvoller Mensch. Das Luther-Sprichwort, und würde die Welt morgen untergehen, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen, das treibt mich an. Aber wenn ich mir angucke, was die Politik aktuell abliefert, dann ist es wirklich echt zum Verzweifeln. Die Bundesregierung ist verklagt worden, mehr Klimaschutz zu machen. Und statt dass jetzt der Bundesklimaminister sagt, guck mal, ich habe hier ein Urteil, ich muss jetzt mal anfangen mit Klimaschutz. Stattdessen geht der Bundesklimaminister in Revision gegen ein Urteil, das ihn zu mehr Klimaschutz verpflichtet.
Die Lage ist komplex, weil alle mitgenommen werden müssen und das in einer Demokratie natürlich freiwillig. Klimaschutz muss sich jeder und jede leisten können und verstehen, worum es geht. Und was man tun kann. Hat da die Wissenschaft genug erklärt?
Im Sinne von Aufmerksamkeit generieren und auch sachlich ist das teilweise berechtigt, was wir heute manchmal als alarmistisch verbrämen. Und vor allem Naturwissenschaften, Klimaforscher haben wirklich gelernt, ihre Ergebnisse in politisch relevante Handlungen sozusagen oder zumindest Anweisungen für mögliche Handlungen zu übersetzen. Das ist ja auch ehrlich gesagt bei der Klimaforschung und bei dem heutigen Klimawandel nicht so das Problem. Man muss einfach Emissionen reduzieren. Das ist die wichtigste Botschaft. Wie man das macht, das ist natürlich gesellschaftlich viel komplexer. Und ich glaube, hier fangen die Probleme an. Und dazu gehören unter anderem, ich sage jetzt hier überhaupt nichts Neues, solche Wahrnehmungen, wie das natürlich es immer schwieriger ist, langfristig zu handeln politisch. Dass das Kurzfristige in den Vordergrund rückt. Dass der ökonomische Wohlstand so hohe Priorität hat und wachstumsgebunden ist, dass es schwierig ist, überhaupt aus diesem Wachstumsgesetz quasi auszusteigen, was wie eine Gesetzlichkeit moderner Gesellschaften ist. Wachstum ist ja nicht nur eine ökonomische Kategorie, das ist eigentlich heute eine Gesamtgesellschaft. Kategorie. Ja, und wie kommt man aus diesem Paradigma raus? Das versteht sich nicht von selbst. Dann die Energieumstellung des Energieregimes, die Umstellung der chemischen Industrie. Ja, also wenn man sagt, die Lösung ist einfach, meint man damit, ja, CO2 reduzieren. Aber was das gesellschaftlich bedeutet, wird einem sofort klar, wenn man sieht, wie verstrickt wir in die Stofflichkeit und die Energieströme sind, die mit den fossilen Brennstoffen zusammenhängen.
In der nächsten Folge von Der Rest ist Geschichte geht es um Kalifate. Was ist das eigentlich für ein historisches Herrschaftsmodell? Und warum fordern manche Demonstranten das gerade wieder auf den Straßen?
In mancher Hinsicht könnte man das vergleichen mit der Stellung des englischen Königs in der Church of England, also dem englischen Zweig der anglikanischen Kirche, wo er auch Oberhaupt ist, Supreme Governor, aber nicht eingreift in religiöse Fragen.
Wenn ihr noch mehr Informationen zum Thema Klima sucht, dann empfehle ich euch Kempferts Klimapodcast mit der Energie- und Klimaökonomin Claudia Kempfert. Da geht's um die Folgen der Erderwärmung, um Energiesicherheit und um die Frage, was die Politik eigentlich tun sollte. Den Klimapodcast, den gibt's in der ARD-Audiothek. Der Link dorthin, der steht in unseren Shownotes. Vielen Dank an Franz Maulshagen und Nick Reimer, unsere Experten dieser Folge von Der Rest ist Geschichte. Autorin Celine Weimer-Dittmar, Regie und Produktion Carina Schröder, Redaktion Monika Dittrich. Mein Name ist Jörg Biesler. Tschüss.